Podcast des Präventionsprojekts Kein Täter werden vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité Berlin. Herzlich willkommen zur 7. Folge des Podcasts von Kein Täter werden. Heute stellen wir Ihnen einen kleineren Standort des KTB-Netzwerks vor, Gießen. Dafür haben wir gesprochen mit Professor Johannes Kruse, Direktor der Gießener Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Ebenfalls mit der psychologischen Psychotherapeutin Jennifer Müller und mit der Diplompsychologin Stefanie Thiel. Beide haben sexualtherapeutische Expertise und langjährige Erfahrungen. Und schließlich hat sich auch ein Projektteilnehmer des KTW-Standorts Gießen für ein Gespräch bereit erklärt. Nennen wir ihn Thomas. Thomas möchte unerkannt bleiben, weshalb wir seine Stimme mit seiner Genehmigung verändert haben.
Also ich bin jetzt 31 und meine Präferenz liegt bei Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren. Und also aktiv bemerkt habe ich das, oder beziehungsweise das erste Mal skeptisch war ich so mit 19, 20 rum, da fiel mir dann doch auf, dass diese Altersdifferenz von mir und dem, was ich so anziehend finde, doch recht groß ist.
Okay, Sie sind also hebephil ausschließlich oder haben Sie auch eine Ansprechbarkeit für Erwachsene?
Ich habe auch eine Ansprechbarkeit für Erwachsene, Gott sei Dank. Das macht's, sei mal erträglicher.
Haben Sie denn tatsächlich je Hands-on-Delikte begangen oder Missbrauchsabbildungen konsumiert?
Ja, ich habe Missbrauchsabbildungen konsumiert. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich hier angefangen habe, die Therapie zu beginnen. Ich habe nie ein Kind angefasst. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich damit überhaupt zu irgendwem gegangen bin, um davon zu erzählen. So wirklich angegangen bin ich das auch erst vor ein paar Jahren.
Und dass Sie dann sich doch überwunden haben, sich zunächst mal bei einer anderen Therapeutin oder Therapeuten zu öffnen, lag das einfach dann daran, dass der Leidensdruck zu groß wurde, oder?
Das war ein Punkt, wo ich wirklich an eine Grenze gekommen bin, wo ich mit mir selber ausmachen musste. Da konnte ich damit nicht mehr leben, dieses ewige Konsumieren, dann wieder alles löschen, nichts mehr damit zu tun haben und ein halbes Jahr später dann wieder mit dem Sammeln anzufangen. Und diese ganze Routine, dieses ständige immer und immer wieder hat mich dann irgendwann an die Grenze gebracht. Ich habe erstmal das Netzwerk gefunden und kam dann auch auf die Standorte und war dann natürlich überglücklich, dass hier einer direkt in Gießen ist. Ich habe direkt, als ich die Nummer gesehen habe, angerufen und ich habe gezittert. Es ging dann aber nur erstmal ein Anrufbeantworter dran, weil niemand mehr, jetzt sagen wir, direkt erreichbar war um diese Uhrzeit. Und das hat aber auch nicht lange gedauert, dass bei mir das Telefon geklingelt hat. Und da, muss ich sagen, habe ich wirklich Angst gehabt erst.
Angst davor, dass man geoutet wird unfreiwillig in der Öffentlichkeit oder dass jemand zu tiefen Einblick in sein Seelenleben bekommt?
Na, verurteilt zu werden. Ich habe das ja auch nie irgendwem erzählt, weil ich Angst hatte. Ja, gut, dann wird man öffentlich an den Pranger gestellt oder man verliert seine Freunde. Diese Angst war auch da, als das Telefon klingelte.
Aber das hat sich dann nicht bewahrheitet? Oder wie war dann der Erstkontakt tatsächlich?
Als die ersten paar Sätze gewechselt waren, ist diese Anspannung komplett von mir abgefallen und da wusste ich erstmal gar nicht mit umzugehen.
Aber das ist auch erstmal eine riesen Erleichterung, ne?
Ja.
Seit wann gibt es den KTW-Standort Gießen?
Wir haben im Dezember 2013 begonnen mit der Arbeit hier.
Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden? In Berlin wurde das ja 2005 ins Leben gerufen, Kein Täter werden. Und weshalb haben Sie überlegt, sich diesem Netzwerk anzuschließen?
Ich kannte Herrn Bayer schon so mit Beginn der 2000er Jahre und habe die Arbeit verfolgt. Wir haben hier in Gießen viele Jahre mit betroffenen Patientinnen gearbeitet, also Opfer von Missbrauchserfahrung. Und es war für mich immer ein Anliegen, die andere Seite auch mit zu integrieren in die Behandlung. Und dann rief Herr Bayer mich 2013 2013 an, das Netzwerk würde sich erweitern, ob wir hier in Gießen mitmachen wollen. Und ich habe sehr spontan Ja gesagt. Zumal es wichtig ist, diese Arbeit zu integrieren in eine psychotherapeutisch arbeitenden Umfeld. Und das konnten wir hier in Gießen gut gewährleisten. Und von daher war es für mich sehr folgerichtig zu sagen, ja, das machen wir.
Und wie läuft jetzt der Austausch unter den Standorten im Netzwerk?
Ja, also wir haben teilweise einen recht regen Austausch, auch mit anderen Standorten. Wir haben Telefonkonferenzen, wo immer mal wieder sich auch ausgetauscht und auch Fälle besprochen werden.
Wie verläuft die Therapie hier in Gießen? Gibt es da Unterschiede eventuell zu anderen Standorten? Vielleicht auch aufgrund der Situation, dass man ja in Flächenland tätig ist. Und wie lange begleiten Psychologinnen die Patienten hier durchschnittlich? Gibt es Gruppen und oder Einzeltherapie?
Also wir haben in Gießen auch, führen erstmal hauptsächlich Gruppentherapie auch durch. Das haben wir bislang als sehr hilfreich auch für die Patienten erlebt und ist die erste Wahl der Behandlungsart. In Einzelfällen machen wir aber auch Einzeltherapien bzw. Einzelberatung bei den Patienten, wenn das halt gegeben ist, wenn jemand gerade nicht in eine Gruppe kommen kann, aus welchen Gründen gerade auch immer.
Was könnten das für Gründe sein?
Das eine könnten natürlich weitere psychische Erkrankungen sein. Zum einen, wenn Patienten das selber auch nicht möchten, weil sie vielleicht auch noch zu ängstlich sind, um an einer Gruppe teilzunehmen. Oder vielleicht auch die Entfernung. Entfernung ist auch noch so etwas, wenn jemand sehr lange Anfahrtszeiten hat und kann jetzt zum Beispiel nicht regelmäßig wöchentlich kommen. Da kann man dann im Einzelsetting das ein bisschen erweitern, dass jemand nicht so oft hier hinfahren muss.
Wie lange sind die Patienten dann in der Gruppen- oder auch Einzeltherapie so im Durchschnitt ungefähr bei Ihnen?
Also momentan sind wir so im Schnitt von etwa 1,5 Jahre Behandlung.
Wenn die dann fertig sind, gibt es wie an anderen Standorten dann auch Nachsorgegruppen?
Genau, wir bieten auch eine Nachsorgegruppe an, die auch in Anspruch genommen wird. Es kommen immer wieder Teilnehmer regelmäßig auch zur Nachsorge und bei uns findet die momentan einmal im Quartal statt.
Also ich habe jetzt hier mit der Frau Müller einen Termin gemacht, einen Ersttermin und bin dann das erste Mal hierher und also ich war nervös, ja, und habe natürlich mich dauernd umgeschaut, weil ich gedacht habe, am Ende sieht mich irgendwer, der mich kennt vielleicht oder so, und ich wollte das nicht. Aber dieser Termin und als ich Frau Müller kennengelernt habe, das ist so mit die letzte große Anspannung und Angst vor dem ganzen Projekt abgefallen von mir. Wir hatten erst Einzelgespräche und das war auch ganz gut so, weil die nächste Hürde eben war, diese ganzen Buhmänner und Schattengestalten, die man im Internet gesehen hat, da wo sich nun mal der Buhnsatz rumtreibt. Das sind so die Vorstellungen, die auch ich hatte, diese dicken Männer mit Glatze und Hornbrille oder diese bösen Menschen. Und als ich dann aber da die kennengelernt habe, diese Menschen, diese Unbekannten, und habe dann festgestellt, ja, da stecken einfach normale Menschen dahinter, die sich diese Präferenz nicht ausgesucht haben. Ja.
Das ist ja dann auch nochmal eine Entlastung, ne? Also das Erste ist, dass man auf ein Verständnis von Therapeuten stößt und das Nächste dann in der Gruppe zu sehen, es geht anderen ähnlich, das sind auch alles keine Unmenschen. Ich habe mich die ganze Zeit immer selbst abgewertet und andere auch, und das ist völlig überflüssig, weil man sich es eben, wie Sie sagen, ja wirklich nicht aussucht.
Genau, das war positiv, das war sogar sehr positiv. Vor allem, was das Thema anbelangt, war das, glaube ich, so der erste Lichtblick, seitdem ich mir dessen bewusst bin. Ich war 2,5 Jahre circa in dem Programm mit dabei, wöchentlich.
Hessen ist ja nun ein Flächenland. Sie haben das Glück, dass Sie offenbar aus der Nähe von Gießen kommen. Aber gab es da in dieser Gruppe auch Menschen, die lange Wege auf sich nehmen mussten, um dann eben den Standort zu erreichen?
Also bei zweien weiß ich, dass sie von weiter her kamen und die sind beide so zwischen 1 und 1,5 Stunden, glaube ich, jedes Mal hierher gefahren und wieder zurück, ja. Sie haben sich auch nie darüber beschwert und stand auch irgendwie nie zur Debatte, weil es wichtiger war, sich um das Problem zu kümmern, und da war die Stunde, 1,5 Stunden Autofahrt vernachlässigbar.
Und jetzt sind Sie in der Nachsorgegruppe?
Ich bin jetzt in der Nachsorgegruppe.
Um sich immer wieder nochmal, vielleicht, man kann ja auch mal Krisenphasen haben, dann nochmal eine Unterstützung zu holen, oder?
Ja, das verschwindet ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass man aus diesem Programm rauskommt und danach ist man geheilt und man muss sich nie wieder mit diesem Thema beschäftigen. Man kriegt Werkzeuge an die Hand, mit denen man lernen kann, damit umzugehen und zu akzeptieren, dass diese Präferenz nun mal da ist. Aber der Umgang damit, den kann man eben lernen. Und natürlich kommen auch immer wieder extremere Situationen, wo man dann ein bisschen mehr auf sich Acht geben muss und Erfahrungen, die man mit der Zeit macht. Und das tut gut, dann in der Nachsorgegruppe über eben diese Probleme oder Erfahrungen zu sprechen und sich auszutauschen mit Menschen, denen es eben ähnlich geht.
Und Sie können auch jetzt ganz normal einem Beruf nachgehen und arbeiten, oder?
Ja, ich arbeite auch in einem Beruf, in dem ich jetzt nicht zwangsweise mit Kindern zu tun habe. Und ich versuche mich auch weiterhin aus derlei Situationen, soweit es geht, fernzuhalten, und da leide ich auch nicht drunter. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich mich da irgendwie hingezogen fühle, ich müsste jetzt unbedingt Kinder um mich scharen oder derartiges. Meine Lebensqualität schränkt das jetzt nicht ein.
Nach dem, was Sie schildern, war das für Sie ja wirklich eine ganz hilfreiche Therapie. Und dann schließe ich daraus, dass Sie diesen Schritt auch anderen Gleichbetroffenen empfehlen würden, sich an diesen Standort in Gießen oder einen anderen Standort, je nachdem, wo man wohnt, zu wenden.
Auf jeden Fall. Wenn jemand an den Punkt kommt und sagt, ich kann so nicht oder ich will so nicht mehr und was ändern möchte, ist das, glaube ich, die beste Option, die man so hat, weil man nicht nur mit Fachpersonal zusammenarbeitet, was nicht nur qualifiziert, sondern auch sehr empathisch ist. Und wenn man vor allen Dingen die anderen Menschen, die unter ähnlichen Problemen leiden wie man selbst, wenn man sich mit denen zusammensetzt und mit der Zeit auch sich besser kennenlernt und man merkt, man kann endlich mal offen über dieses Thema reden, ohne dass irgendjemand im Raum sagt, die gehören alle an die Wand gestellt, das ist ein sehr positives Gefühl. Und ich kann gar nicht zählen, wie oft ich hier nach der Therapie nach Hause gegangen bin mit einem Lächeln auf dem Gesicht, aber wahrscheinlich genauso oft wie mit Tränen im Auge, weil es ist schwierig, aber es ist gut, es tut gut. Und ich wüsste auch nicht, wo ich oder ob ich noch wäre, wenn ich jetzt nicht hierher gekommen bin.
Im Schnitt, wie viele Menschen kommen so jährlich zur Diagnostik und wie viele von diesen Personen beginnen dann auch tatsächlich eine Therapie und wie viele von denen beenden sie dann auch?
Also das ist sehr, sehr schwankend, die Zahlen. Wir wissen leider noch nicht, aus welchem Grund. In einem Jahr hatten wir mal 26 Patienten, die zur Diagnostik kamen. In einem Jahr hatten wir nur 5. Da wissen wir leider nicht, warum das so unterschiedlich ist bei uns am Standort. Insgesamt waren bislang 131 Personen zur Diagnostik da. Seit 2013, genau. Und hiervon haben die dann lediglich 72 auch ein Therapieangebot bekommen, weil sie halt auch geeignet waren für die Gruppe. Und von denen haben dann so 27, so ein bisschen weniger als die Hälfte Personen, dann auch begonnen.
Wie viele Menschen haben dann abgebrochen?
Die Hälfte hat abgeschlossen und eine Hälfte ist noch in Behandlung und ein Teil hat abgebrochen.
Die Projektteilnehmer, die zu Ihnen kommen, sind das überwiegend Nicht-Täter, Menschen, die Hands-on-Delikte begangen haben oder Hands-off, also Missbrauchsabbildung konsumiert haben?
Also hier in Gießen haben wir überwiegend die Gruppe der Hands-off-Delikte. Mit Hands-on-Täter haben wir hier relativ selten, die sich dann bei uns melden und teilnehmen. Und Menschen, die jetzt noch gar nichts gemacht haben, also weder Hands-off noch Hands-on, sind bei uns sehr selten.
Gibt es auch weibliche Projektteilnehmerinnen?
Bislang haben sich bei uns 3 Frauen gemeldet, die am Telefon berichtet haben, dass sie eventuell so eine Neigung hätten. Wirklich den Weg zu uns gefunden hat nur eine Person. Da standen dann aber andere psychische Probleme im Vordergrund und deswegen konnten wir gar nicht so wirklich diagnostizieren, ob da jetzt auch eine Neigung vorliegt oder nicht.
Kommen denn auch Menschen mit Migrationshintergrund? Werden die auch auf das Angebot aufmerksam?
Ja, vereinzelt haben wir auch Menschen mit Migrationshintergrund bei uns. Wobei tatsächlich noch keiner von diesen Menschen auch dann einen Therapieplatz in Anspruch genommen hat. Es ist aber eher selten.
Und wie erklären Sie sich das, dass die nur vereinzelt kommen und dann gar keinen Platz in Anspruch nehmen? Also was kann man denn tun, um vielleicht diese Gruppe noch eher zu erreichen?
Also es ist insofern etwas schwierig, weil es zum Teil auch einen kulturellen Hintergrund hat. So ist beispielsweise in Afrika relativ verbreitet Pädophilie, Homophilie und alle möglichen Formen von abweichender, in Anführungsstrichen, Sexualität für unafrikanisch zu halten. Und im muslimischen Raum ist das auch weitgehend tabuisiert. Und deswegen gibt es tatsächlich auch nicht viele, die den Weg hierher finden.
Aber man muss wahrscheinlich doch davon ausgehen, dass sie dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung entsprechen, also dass ungefähr 1% Menschen mit pädophiler Neigung sind, auch unter diesen anderen kulturellen Gruppen.
Davon würden wir ausgehen.
Zum Teil gibt man ja triebmindernde Medikamente, nicht gleich als erstes, aber unter Umständen. Wie ist das bei Ihnen? Findet das auch statt? Und wie ist da die Akzeptanz bei den Patienten?
Die erste Stufe wäre ja, dass man erstmal ein SSRI einnimmt, also ein Antidepressivum einnimmt, was dann als Nebenwirkung teilweise mal Libidoverlust haben kann, dass man sich das quasi als Nebenwirkung zunutze macht. Die Empfehlung, so ein Antidepressivum schon einzunehmen, haben wir hier in Gießen öfter schon mal gehabt. Die Verschreibung erfolgt dann in der Regel halt durch den Psychiater oder einen Hausarzt des jeweiligen Teilnehmers. Aber jetzt so explizit triebdämpfende Medikation können wir natürlich hier auch durchführen. Aber das wurde bislang noch gar nicht in Anspruch genommen bei uns. Und generell haben wir jetzt auch den Eindruck, dass die Teilnehmer dem noch sehr skeptisch und kritisch gegenüberstehen. Jetzt die explizit triebdämpfenden Medikamente.
Wegen dieser beschriebenen Nebenwirkung, dass die Libido dann leidet.
Genau, zum einen, dass die Libido dann leidet. Die leidet dann ja auch in allen Bereichen, also auch in der Partnerschaft. Und zum anderen auch mit den Nebenwirkungen, die dann verbunden sein könnten, Risiken. Es gibt dann ja auch ärztliche Untersuchungen, die man dann regelmäßig auch machen muss. Und ich glaube, da ist einfach so die Kritik und die Skepsis.
Gibt es denn hier auch Angehörigengruppen oder auch so einzelne Paargespräche?
Paargespräche bieten wir auch an, wo wir jetzt auch die Erfahrung gemacht haben, dass das sehr sinnvoll ist, die Partnerinnen, wenn denn möglich, in die Therapie mit einzubeziehen. Da auch die Partnerinnen ja häufig Ängste haben, Fragen haben, die sie sonst mit niemand anderem besprechen können. Es ist schon so, dass wir auch versuchen, natürlich den Teilnehmern dabei zu helfen, dass auch die Kommunikation über das Thema mit den Partnern einfacher wird und sie damit auch zu entlasten. Also wenn die Teilnehmer eigene Kinder haben, dann besprechen wir das im Rahmen von Paargesprächen, wie der Umgang ist mit jetzt tatsächlichen oder potenziellen Risikosituationen.
Was wäre denn in der Phase jetzt seit 2013 der größte Erfolg oder auch Misserfolg oder ganz besondere Erlebnisse?
Also Erfolg muss man natürlich immer so ein bisschen sehen, wie kommt jemand? Also wie geht es jemandem ja auch davor? Also manchmal sind ja auch erstmal, wo man sagt, von außen betrachtet kleine Schritte für den einzelnen Patienten natürlich ein Riesenfortschritt. Ein besonderer Erfolg oder ein besonderes Erlebnis waren mal so zwei Fälle. Wir hatten Teilnehmer, die selber als Kinder auch missbraucht worden waren und dann die Möglichkeit hatten, dass in der Gruppentherapie das erste Mal überhaupt über den eigenen Missbrauch zu sprechen. Also die hatten vorher noch nie mit einem Therapeuten oder Angehörigen darüber gesprochen und haben aber irgendwie die Gruppe nutzen können, um das auch sich da zu öffnen. Und einer ist danach sogar auch nochmal in eine Traumatherapie gegangen. Quasi wurde das quasi motiviert dazu, sich nochmal eine eigenständige Therapie dafür zu suchen. Und die halt beide berichtet haben, dass das enorm die Lebensqualität gesteigert hat. Das waren so zwei besondere Fälle bei uns.
Gibt es da wohl eine besondere Disposition dafür, selbst dann auch übergriffig zu werden, wenn man seinerseits Missbrauch erlebt hat?
Also Hinweise dazu gibt es schon, dass es gehäuft anscheinend auftritt bei Männern mit dieser Neigung. Aber methodisch ist das bis heute ja noch nicht zufriedenstellend geklärt. Und dementsprechend, wir hier am Standort können das so auch noch nicht bestätigen. Was wir die Erfahrung machen, ist natürlich, dass Männer mit einer pädophilen Neigung und eigenen Missbrauchserfahrung, dass da die Opferempathie ein Stück weit beeinflusst ist. Also Misserfolge sind eigentlich für uns, wenn jemand jetzt die Therapie zum Beispiel abbricht und im schlimmsten Fall halt wir gar nicht mehr wissen, warum, nicht mehr erreichbar ist, einfach nicht mehr auftaucht. Und aber auch, wenn jemand jetzt von der Therapie zum Beispiel nicht profitieren kann, also wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn jemand Dinge einfach nicht umsetzen kann, die Angebote, die wir machen, nicht richtig für sich nutzen kann und wir dann jemanden vielleicht auch mal von der Therapie dann ausschließen müssen, weil derjenige für sich auch nicht weiterkommt. Bei uns ist es so, dass von 27 Personen 6 die Therapie abgebrochen haben. Das wären ja so etwa 22%. Das hört sich ja jetzt erstmal nach viel an, aber generell ist es ja so, dass bei Psychotherapien die Abbruchquote auch bei um die 20% liegt, bei allgemeinen Psychotherapien. Und bei stigmatisierten Personengruppen ist die ja noch höher. Also liegen wir da eigentlich, was die Haltequote angeht, der Teilnehmer ganz gut.
Wie macht denn Gießen auf das Angebot von Kein Täter werden aufmerksam?
Also wir vernetzen uns halt mit allen möglichen Stakeholdern und folgen auch immer wieder gerne Einladungen, um das Projekt halt irgendwie bekannter machen zu können. Beispiele, was wir jetzt in Gießen schon gemacht haben, sind mit der ökumenischen Telefonseelsorge zum Beispiel, mit Wildwasser, den Jugendämtern, in kirchlichen Einrichtungen und so weiter, dass wir uns mal treffen, austauschen, das Projekt mal vorstellen, vielleicht auch im Rahmen von Vorträgen oder Schulungen uns da mal bereitstellen und ein bisschen erzählen.
Gibt es denn viele Anfragen von Studierenden, die gerne an diesem Projekt ein Praktikum machen wollen oder Hausarbeiten, Bachelorarbeiten über das Projekt schreiben wollen?
Also Anfangsgrade konnten wir uns von Nachfragen kaum retten, wo das Projekt begonnen hat. Wir hatten anfangs auch einige Praktikantinnen und Praktikanten bei uns im Projekt. Inzwischen können wir aber leider keine Plätze mehr anbieten, weil wir zu wenige Aufgaben dann auch tatsächlich an die Praktikanten abtreten können. Wir haben immer wieder auch Bachelor- und Masterstudenten und Studentinnen, die wegen Interviews anfragen, weil sie eben für die Arbeit gerne das benutzen möchten. Da ist es uns oft aber aus Zeitgründen nicht möglich, zur Verfügung zu stehen. Im Einzelfall gucken wir halt, ob wir das anbieten können. Also aktuell haben wir einen Studenten, der als wissenschaftliche Hilfskraft unsere Hotline betreut.
Bleibt noch die Frage, gibt es irgendwelche Botschaften, Forderungen, einen Appell an die Gesellschaft, an Politik?
Ja, also was noch so interessant ist, ist, dass sich auch immer wieder Betreuerinnen melden, Therapeuten, Personen aus dem juristischen Bereich, also gerade so Anwälte beispielsweise, die dann häufig mit den Fragestellungen und Problemlagen ihrer Patienten, Klienten ziemlich überfordert sind. Das heißt, wir beraten dadurch auch nochmal in einem Feld, das im engeren Sinne eigentlich gar nicht mehr so richtig zu unserer Arbeit gehört. Das zeigt uns aber auch, dass der Umgang mit diesem Thema, also auch in Fachkreisen, oft Hilflosigkeit und Überforderung erzeugt. Und da wäre es tatsächlich wünschenswert, einfach mehr Aufklärungs- und Informationsarbeit zu leisten. Und das merken wir gerade auch bei Vorträgen und Schulungen immer wieder. Was auch ganz wesentlich wäre, denke ich, wäre eine stärkere Aufklärung von Polizeikräften. Zum Beispiel auch oder gerade darüber, dass Missbrauch und sexuelle Neigung eben nicht identisch sind. Das wird ja allgemein verwechselt, ist aber natürlich für die Polizeiarbeit besonders schwierig, weil sich das dann häufig auch auswirkt auf den Umgangston zwischen den Polizisten und der Person, bei der vielleicht gerade die Hausdurchsuchung stattfindet. Und dadurch, dass Polizisten emotional häufig auch sehr, sehr stark reagieren bei diesem Thema, führt das gelegentlich auch dazu, dass Betroffene regelrecht eingeschüchtert werden. Und vielen Polizisten ist gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich das Gegenteil des Erwünschten erzeugen kann. Weil mit Druck und Drogen erreicht man bei diesen Menschen, die häufig dazu neigen, sich selber zu hassen, eher das Gegenteil. Aber auch therapeutisch Tätige, die würden von so einer Thematisierung und Einbindung von Sexualität schon im Studium, aber dann auch später an die Ausbildung sehr profitieren. Und da gibt's leider immer noch starke Vorbehalte und Befürchtungen in Bezug auf das Thema Sexualität und wenn es um Pädophilie geht, da natürlich ganz besonders. Und da wäre noch eine sehr, sehr große Baustelle, wo man einiges tun müsste und könnte.
Was ich mir im Allgemeinen wünschen würde, ist, dass Leute sich mehr damit beschäftigen sollten. Das ist ein super unangenehmes Thema und ich verstehe das, wenn sich da Menschen nicht mit beschäftigen wollen, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es eben nicht schön ist, wenn man in Familienkreisen oder in Freundeskreisen oder sogar in engsten Freundeskreisen steht und immer das Spiel mitspielen muss, wenn es darum geht, was die Pädophilen denn schon wieder gemacht haben. Dass grundsätzlich Pädophilie immer mit Übergriffen gleichgesetzt wird. Und ich habe aber auch festgestellt, dass es Menschen gibt, die sich mit dieser Thematik eben beschäftigen. Gerade eine Freundin von mir, die Psychologie studiert, hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und ihr gegenüber habe ich mich auch geöffnet. Und ich glaube, das war eins der besten Gespräche und erfüllendsten Gespräche, die ich in meinem Leben hatte. Als Empfehlung, alle, die drunter leiden sollten, diese Möglichkeit, dieses Programm durchzustehen, wahrnehmen. Und wenn die Menschen sich mehr informieren würden, würde mich das auch sehr freuen. Ich wünsche dem Programm, ich wünsche allen, die da mithelfen, nur das Beste und größten Erfolg.
Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für das Gespräch. Die Kontaktdaten zu allen bundesweiten Standorten des Netzwerks Kein Täter werden finden Sie auf der Website kein-täter-werden.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.